RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 21. Juli 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursiah, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo fordert die Bürgermeister auf, die Fischer zu entwickeln. Präsident Joko Widodo flog nach Malang aus Java ab, Bürgermeister aus ganz Indonesien zu treffen. Vizepräsident Yusuf Kalla weihte das Trinkwasserprojekt Umbulan in Ost Java. Trotz Walkout von 4 Fraktionen ratifizierte das indonesische Parlament den Wahlgesetzentwurf. Indonesien und die Niederlande kooperieren in der Terrorismusbekämpfung. Die Chorgruppe aus Biak Numfor nahm am Kinderchor-Festival in Hongkong teil. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo gibt zu, dass die maritimes und Fischereiangelegenheiten in Indonesien im Vergleich zu anderen Ländern unterentwickelt ist. Diese Unterentwicklung kann man vor allem in der Technologie und Innovation sehen. Das wurde von Präsident Joko Widodo gestern in Malang, Ostjava, als er die nationale Arbeitssitzung des Verbandes der indonesischen Stadtverwaltung schloss. Der Präsident ist davon überzeugt, dass Indonesien mit anderen Ländern kooperieren kann, die maritimes und Fischereiangelegenheiten vor allem im Bereich der Technologie und Arbeitskräfte zu entwickeln. Der Präsident fuhr fort, dass die Bürgermeister eine Verantwortung hätten, die Fischer in ihrer Gegenden moderner zu entwickeln. Zu diesem Zweck sollten sie unter anderem innovative Programme machen, an denen man lokale Fischer teilnehmen lasse, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist gestern nach Malang, Ostjava geflogen, die 12. nationale Arbeitssitzung des Verbandes der indonesischen Stadtverwaltungen zu schließen. Dabei traf Präsident Joko Widodo die Bürgermeister aus ganz Indonesien. Zuvor eröffnete der Präsident vorgestern die 10. nationale Sitzung des Verbandes der Bezirksregierungen Abkasi in Jakarta. Dabei sagte Präsident Joko Widodo vor den Bezirksleitern aus ganz Indonesien, er habe immer noch die Information darüber gehört, dass der Genehmigungsprozess in den Bezirksregierungen noch langsam sei. Der Präsident erklärte weiter, durch das Informationssystem könne man die Genehmigung schnell erledigen und bekommen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat gestern den Bau des Trinkwasser Verwaltungssystem Umbulan im Bezirk Pasuruan, Ossiava, eingeweiht. Bei dieser Einweihung sagte Yusuf Kala, dass dieses Projekt Umbulan, das vor 40 Jahren initiiert worden sei, eines der wichtigen Projekte sei, um das Trinkwasser für die Bevölkerung von Ossiava zur Verfügung zu stellen. Dieses Projekt werde Trinkwasser für 1,3 Millionen Einwohner in 5 Bezirken in der Provinz Ossiava produzieren. Der Vizepräsident fuhr fort, dieses Trinkwasserprojekt werde in Zusammenarbeit mit der Regierung und den Staatsbetrieben gebaut. Inzwischen sagte der Gouverneur von Ossiava, Sukarwo, er danke dafür, dass das Trinkwasserprojekt Umbulan schließlich gebaut werde, um den Bedarf an Trinkwasser der Bevölkerung in der Provinz Ossiava zu decken. Die Wasserquelle Umbulan sei einer der Trinkwasserquellen mit der besten Qualität auf der Welt. Durch einen langen Prozess ratifizierte die Plenarsitzung des indonesischen Parlaments gestern Abend schließlich den Wahlgesetzentwurf, obwohl 4 von 10 Fraktionen im Parlament, nämlich PAN, Gerindra, Demokrat und PKS, aus der Sitzung hinausgegangen sind. Denn sie stimmten dem Prozess der Ratifizierung durch Voting nicht zu. Diese Plenarsitzung wurde vorher von Fadli Zon aus der Gerindra-Partei geleitet. Die Führung der Plenarsitzung wurde dann durch dieses Walkout vom Vorsitzenden des indonesischen Parlaments, Setia Novanto, übernommen. Inzwischen sagte der Innenminister Cahyo Kumolo, durch die Ratifizierung des Wahlgesetzentwurfs bedeutet es, dass die Durchführung der parallelen Wahlen 2019 ein Recht gehabt habe. Diese Ratifizierung zeige auch die Zustimmung der Regierung und aller politischen Parteien für den Beschluss der Verfassungsgerichtes und das Prinzip des Grundgesetzes 1945. Die Nationale Behörde für Terrorismusbekämpfung BNPT hat vorgestern einen Zusammenarbeitsvertrag über die Terrorismusbekämpfung mit der Antiterrorbehörde des Niederländischen Königreiches NCTV unterzeichnet. Bei dieser Unterzeichnung wurde Indonesien von BNPT-Leiter, dem Polizeigeneralkommissar Suhardi Alius, vertreten, während der Vertreter der Niederlande der Leiter der Antiterrorbehörde Schuf war. Dabei war der niederländische Botschafter in Indonesien Rob Swartbol anwesend. Suhardi Alius sagte gestern in Jakarta, dass die Niederlande sich für die Terrorismusbekämpfung durch BNPT interessieren. Dies sei mit Indonesien als Staat mit der größten muslimischen Einwohnerzahl und der Annäherung durch BNPT im Kampf gegen den Terrorismus verbunden. Er hoffe, dass beide Seiten durch die Unterzeichnung dieses Kooperationsvertrages Informationen über die Terrorismusbekämpfung austauschen könnten. Suhardi Alius fuhr fort, dass man die Annäherung durch BNPT in der Terrorismusbekämpfung in anderen Ländern selten finden könne, an der man islamische Gelehrten. Die Jugendchorgruppe Faiman Indok Choir aus dem Bezirk Biaknum Fort, Papua, nahm vom 19. bis zum 21. Juli dieses Jahres am Kinderchorfestival in Hongkong teil. Sarche Lewarisa, die Organisatorin dieser Chorgruppe, sagte gestern in Hongkong, dass diese Chorgruppe aus 37 Jugendlichen bestehe. Sie habe bei diesem Festival das Lied Hela Rotane gesungen. Die Sarche Lewarisa zufolge sei die Teilnahme an diesem Festival die erste im Ausland. Sie hofft, dass diese Chorgruppe aus Biaknum durch die Teilnahme an diesem Festival das Image Indonesiens bei internationalen Foren verbessern könnte. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 10.277,93 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.839,52 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.354 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema Kündigung der Unterstützung für die Opposition des Syriens. Die Vereinigten Staaten haben beschlossen, die Unterstützung zu beenden, die seit mehreren Jahren gegeben wurde, islamische Aufständische zu moderieren, die gegen Präsident Bashar al-Assad-Regierung in Syrien kämpfen. Das Ende des Programms, das heimlich von Amerika durchgeführt wird, wird von Russland begrüßt. US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung getroffen, nachdem den russischen Präsidenten Putin zweimal getroffen hatte, während des G20-Gipfels in Hamburg, Deutschland, am 7. und 8. Juli. Wenn das erste Treffen der Öffentlichkeit bekannt war, war das zweite Treffen sehr geheim und wurde den Medien neu eröffnet. Die Washington Post war die erste Medien, einen Plan zu melden, das Programm von Präsident Trump zu stoppen. Das Weiße Haus bestätigte schließlich, dass Präsident Donald Trump zwei Treffen mit Präsident Putin hielt. Zuerst wurde die zweite verweigert, stattgefunden zu haben. Die Bestätigung des Treffens wurde zugelassen, nachdem die Medien es schwer gemeldet hatten. Trotzdem nannten die Beamten des Weißen Hauses es nur als Konversation und nicht als zweites Treffen. Donald Trump sich durch seine Twitter-Account schrieb sogar auf gefälschte Nachrichten über sein Abendessen mit Putin. Trumps Beziehung zu Putin steht im Rampenlicht unter einem russischen Absprachenskandal mit Trumps kampagne dem während der amerikanischen Präsidentenwahl 2016. Der US-Kongress und Bundesforscher arbeiten an Anschuldigungen, dass Russland eine Rolle bei den US-Präsidentschaftswahlen für Donald Trump profitierte. Eine Person, die für die russische Gegenintelligenz arbeitete, die zu den Medien zugelassen wurde, besuchte ein Treffen mit Trump Senior Beratern und seinem Sohn Donald Trump im vergangenen Jahr. Es wurde gesagt, dass Trump, der damals Material versprochen wurde, das Hillary Clinton diskreditieren konnte. Präsident Trump hatte es verweigert, während Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Wahlvorsitzender Paul Manafort es zugelassen haben. Dieses Treffen ein Beweis für eine nicht diplomatische Beziehung zwischen dem Kampagnenteam Trump mit russischen Führern. Präsident Trump selbst blieb weniger besorgt über das Treffen. Jetzt ist das Problem nicht mehr eine Frage von Trump und Putin, sondern das Schicksal des syrischen Volkes nach der Beendigung des Förderprogramms. Obwohl die Gegner von Assad die Unterstützung verloren haben, dürfte sich der Widerstand fortsetzen. Durch die Beendigung von Unterstützungsprogrammen für Oppositionsgruppen scheint es, dass die Vereinigten Staaten in der Tat die Scharfsinnigkeit Russlands in den syrischen Angelegenheiten anerkennen müssen. Was auch immer geschieht, es wird gehofft, dass die syrische Frage bald gelöst wird und das Land sich sofort wieder aufbauen kann. Die Ministerkonferenzen der Islamischen Kooperationsorganisation in Abidjan vor einigen Zeit sollten in der Lage sein, die Spannungen in Syrien zu reduzieren. Leider seien die Islamische Kooperationsorganisation in Syrien nicht viel für den Frieden zu tun zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 21. Juli passierten wie folgt. Di Slah Baiden Pyramiden van am 21. Juli 1798 im Rahmen Napoleons Ägyptenfeldzugs zwischen der französischen Orientarmee und den Streitkräften der Mamlukenstadt. Dabei wurde das Mamlukenheer unter Murad bei Muhammad vernichtend geschlagen. Di Slah selbst fand mehrere Kilometer von den Pyramiden entfernt statt. Aus propagandistischen Gründen prägte Napoleon den Begriff Schlacht bei den Pyramiden. Tatsächlich konnten Napoleons Soldaten die Pyramiden gar nicht sehen, denn diese waren noch einen Tagesmarsch weit entfernt. Es ist wohl eine nachträgliche Heroisierung, die Napoleon erst im Exil auf St. Helena diktierte. Als Bloody Friday mit einer Serie von ca. 20 Bombenanschlägen bezeichnet, die die Belfast Brigade der Provisional Irish Republican Army oder IRA am 21. Juli 1972 in der nordirischen Hauptstadt Belfast durchführte. Dabei wurden 9 Menschen getötet und 130 verletzt. 2 weitere Personen erlagen später ihren Verletzungen. Am 21. Juli 1972 explodierten in Belfast innerhalb von weniger als 2 Stunden nach unterschiedlichen Angaben zwischen 19 und 22 Bomben. Die höchste Opferzahl forderte ein Anschlag auf einen Busbahnhof in der Oxford Street. Hier starben 4 Angestellte der Bürgerdulang. Hier starben 4 Angestellte der Busgesellschaft sowie 2 britische Soldaten, die die Bombe entschärfen wollten. Über 100 Menschen wurden verletzt. Ein Anschlag auf ein Ladenzentrum im Norden Belfast forderte 3 Todesopfer und viele Schwerverletzte. Weitere Bombenanschläge richteten sich gegen Bahnhöfe und Brücken, eine Bar, eine Bank sowie ein Hotel. Nach Presseberichten lösten die Anschläge unter Einkäufern in der Belfaster Innenstadt Panik aus. Noch Stunden später seien Menschengruppen durch die Innenstadt geirrt, die angesichts der Explosionen an unterschiedlichen Orten nicht wussten, wo sie Schutz suchen sollten. Ende des 19. Jahrhunderts machte der Zuckermillionär Sir Henry Tate der britischen Regierung ein Angebot. Falls sie ein entsprechendes Grundstück stellen konnte, würde er dort eine Galerie für moderne britische Kunst errichten lassen und seine eigene Sammlung von über 60 Gemälden namhafter britischer Künstler der Nation als Grundstock der Ausstellung vermachen. Als Standort wurde Millbank ausgewählt, das dort befindliche größte Londoner Gefängnis abgerissen und bereits am 21. Juli 1897 öffnete die Tate Galerie ihre Porten in einem von Sidney R. J. Smith entworfenen neoklassizistischen Gebäude am Themseufer. Die Sammlung sollte sich auf britische Künstler beschränken, die nach 1790 geboren worden waren, durch Senkungen wie der Turner-Nachlass. Und eine Sammlung von Impressionisten führten zu einer Neuorientierung. Ab 1917 wurden auch internationale Künstler sowie vor 1790 geborene Briten zugelassen. So präsentierte sich die Tate Galerie im Wesentlichen mit 2 Themenschwerpunkten: englische Malerei vom 16. bis zum späten 19. Jahrhundert und internationale Malerei der Moderne seit 1880. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun unsere Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien vergrößert die Zahl der Weltfriedenstruppen für die Vereinten Nationen. Indonesien wird in diesem Jahr 1040 Truppen in streitende Gebiete als UN-Friedenstruppen entsenden. Die Außenministerin Retno Marsudi hoffte nach der Sitzung mit dem Vizepräsidenten Yusuf Kala und dem Leiter der indonesischen Polizei General Tito Karnavian, dem Verteidigungsminister Riami Chatria Kudu und der Finanzministerin Sri Mulyani am letzten Montag in Jakarta, dass Indonesien in diesem Jahr wie Teil der indonesischen UN-Friedenstruppen steigen könnte. Die 1040 Truppen, die in diesem Jahr entsendet wurden, kämen aus der indonesischen Streitkräfte TNI und der Polizei. Die Außenministerin erklärte weiter, diese 1040 Truppen seien die größten zwischen den Ländern, die die Friedenstruppen entsenden. Vorher habe Indonesien schon 2719 Truppen in die Konfliktenländer entsandt. Bisher betragen die von Indonesien entsandten Truppen 3759 Personen. Indonesien hat die Verpflichtung, mit den Vereinten Nationen um 4000 Truppen zu entsenden. Retno Marsudi fuhrt, dass die Verpflichtung Indonesiens zum Beitragen des Weltfriedens auch vom Vizepräsidenten Yusuf Kala, dem Leiter des Gipfeltreffens zur Friedenssicherung in New York, den USA, im September 2015 geäußert worden sei.
Pengiriman peacekeeping operation kita, peacekeepers kita.
Die Entsendung der Friedenstruppen Indonesiens ist der größte Beitrag Indonesiens für die Entsendung der Truppen für Friedenssicherung. Bisher haben wir 2719 Truppen von 4000 gezielten Friedenstruppen, die spätestens im Jahre 2019 entsendet werden. Im September 2015 wohnte der Vizepräsident dem Gipfeltreffen für Friedenssicherung oder Leader Summit on Peacekeeping in New York bei. Dabei stellte Indonesien die Verpflichtung zur Steigerung der Zahl der Truppen vor. Retno Marsudi fuhrt, die indonesische Regierung werde die operationalen Kosten der entsandten Friedenstruppen nicht tragen, da Indonesien die Vereinten Nationen um die Ersetzung dieser Kosten in allen 3 Monaten bitten könne. Sie sagte dazu weiter, dass die entsandten Friedenstruppen eine Sonderfortbildung bekommen hätten, um das Image der Nation und des Staates Indonesien zu verbessern. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besucher Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesia.
Oke, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum um einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz @voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, nach Papua zu reisen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, die meisten Einwohner von Papua sind Christen. Man kann aber nicht sagen, dass man in dieser Provinz keine Spur der islamischen Geschichte finden könne. Der Islam hat anscheinend eine lange Geschichte in Papua. Dies kann an der Moschee Wertuer, auch alte Moschee Patimbura genannt, im gleichnamigen Dorf Patimbura im Distrikt Kokas nördlich des Bezirkes Fakfak West Papua gesehen werden. Um die Moschee Wertuer zu besuchen, müssen Sie vom Stadtzentrum Fakfak über eine kurvige Straße über 45 km lang nach Kokas fahren. Vom Distrikt Kokas aus Innsdorf Patimbura sollten Sie Ihre Reise mit einem kleinen Schiff etwa eine Stunde oder mit einem Landesverkehrsmittel fortsetzen. Liebe Zuhörer, das Wort Wertuer deutet auf der lokalen Sprache am ältesten. Man sagt auch, dass der Name von der Wertuler Wassermundung angesichts der Lage der Moschee in der Nähe herkommt. Die Moschee Wertuer wurde im Jahre 1870 von einem Religionsleiter namens Abu Hari Gilian gebaut. Er kam aus dem Sultanat Ternate und hatte die Aufgabe, den Islam in Papua zu verbreiten. Obwohl diese Moschee schon alt ist, ist diese Moschee noch gut. Aus der Entfernung ähnelt der Turm der alten Moschee den Türmen der Kirchen in Europa in der Vergangenheit. Das Dach ist aus Zink, wie die Häuser in Papua, grün, rot und gelb. Diese Moschee ist einzigartig, da ihr Baustil eine Mischung aus Kirche und Moschee ist. Dies zeigt die große Toleranz in dieser Gegend. Der Architektur der Moschee hat viele Philosophien. Der sechkige Baustil symbolisiert sechs islamische Prinzipien. Der Grund des Turmes dieser Moschee ist achteckig und symbolisiert die Himmelsrichtungen mit einer Hauptrichtung, die als Mihrab bezeichnet und die Richtung des Gebetes ist. Liebe Zuhörer, inmitten des Gebäudes der Moschee gibt es vier Stützsäulen, die der Baustruktur auf der Insel Java ähnlich ist. Diese Holzsäulen sind noch original. Die Imam-Architekt der Moschee entspricht dem der Moscheen auf Java, die von islamischen Religionsleitern und Gelehrten errichtet wurde. Es gibt in der Moschee auch eine sogenannte Trommel, die bedeutet, die zum Gebetssignal getrommelt wird. Etwa 36 Familien oder 147 Personen beten noch in der alten Moschee Pattimburan. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Die alte Moschee Pattimburan. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über Tour de Flores und außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, das internationale Rennen Tour de Flores Chui wurde auf 14. bis 19. Juli 2017 für die Strecke von etwa 2000 km gehalten. Der Zweck von Tour de Flores ist, den Tourismus in Flores zu fördern und auch den Café Flores durch die Bewegung einer Millionen Kaffeetasse Flores zu fördern. Diese Bewegung zielt darauf ab, das Potenzial von Flores Café auf die Bühne zu erhöhen, damit es mehr bekannt ist. Eines des Organisationskomitees von der Bewegung einer Million des Café Flores, Josh Kellen, erklärt, es gab neuen Bezirke, die teilgenommen werden, nämlich des Osten Flores, ND, Sika, West Manggarai, nämlich des Osten Flores, ND, Sika, West Manggarai, Osten Manggarai, Manggarai, Ngada und Nagekeo und Lembata. Die Abschluss Feier von Tour de Flores am 19. Juli 2017 die Öffentlichkeit und Teilnehmer zusammen Kaffee zu trinken. Der Kaffee trinken wird als eine Bewegung einer Million Kaffeetasse Flores ausgerufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Flores Café ist als der Weltmeister und köstlicher Café bekannt. Weil es über eine Höhe von 500 Meter bis über 1000 Meter über den Meeresspiegel angebaut wird. Mit Direktor Sonneneinstrahlung des Jahres produziert die Kaffeepflanze dann eine gute Photosynthese, sodass der Café Flores immer nah von vielen Menschen gesucht. Einige Bereiche in Flores, insbesondere Flores Bajawa, Manggarai, Boawae und Lio, sind die zentrale Produktion von Robusta und Arabica. Nach der Geschichte hat Flores die Tradition oder Gewohnheit, ein Kaffeegetränk für die Gäste. Und in Manggarai gibt es den Begriff Kaffee Mana, der einen Kaffee am Nachmittag bedeutet. Das heißt, der Kaffee ist das obligatorische Getränk für Mangerei am Nachmittag. Kaffee Mane beschreibt der Freundschaft in einer Atmosphäre von Kaffee trinken. Mit anderen Worten ist der Kaffee die Identität oder integrales Element für das Leben und die Kultur der Menschen von Flores. Eine Bewegung einer Million Kaffeetasse Flores ist Schwung die Existenz dieses Café Flores auf der Welt mit der Exportqualität einzuführen. Nicht nur der Inlandsverbrauch kann es auch von der Weltgemeinschaft und von Kaffee-Liebhaber verzerrt werden. Die Bewegung einer Million der Kaffeetasse Flores wird erwartet, nicht nur eine Mori Datensatz in der Form eines Zertifikats zu verfolgen. Mehr als das auf der Welt zu erklären, dass der Café Flores die Qualität Kaffee-Exporte hat und schmackhaft ist. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at VOI. .co.id vor dem 1. August 2017.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Indonesians, RRI World Service Voice of Indonesia. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal mochten wir Ihnen die indonesische Dangdutsängerin Via Valen vorstellen. Ihre Karriere begann, seit sie noch 15 Jahre alt war. Sie wird jetzt die populärste Dangdutsängerin in Indonesien. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Selingkuh oder auf Deutsch Unaufrichtig, das im Jahre 2015 veröffentlicht wurde. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade das Lied Selingkuh, das von Via Valen gesungen wurde. Obwohl sie als Neuankömmling ist, hat sie viele Fans aus verschiedenen Städten namens Fianisti, das am 24. September 2010 eingeweiht wurde. Via Fallen war ein Mitglied von der Musikgruppe Wheat Boy Syndicate. Sie erhielt eine Auszeichnung, die populärste Dangdut-Sängerin von dem Privatfernsehstation. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Via Fallen mit dem Titel Secawan Madu oder auf Deutsch Ein Tasser Honig. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen hören. Das Lied, das Sie gerade hörten, mit dem Titel Secawan Madu von Via Valen. Via Valen hat ihre vollständige Name Maulidia Octavia. Sie sang schon seit 5. Klasse in der Grundschule. Sie sang oft zusammen mit ihrem Vater in der Bühne. Ihr Vater ist ein Dangdutmusiker. Anfang interessiert sich Via Valen für Popmusik. Sie lernte die Dangdutmusik von ihren Eltern tiefer kennen. Das erste Album von Via Valen hat den Titel The Names, empfing eine gute Reaktion von den Dangdutmusikliebhabern. Liebe Zuhörer, zum Abschluss unser Programm Musik Regenbogen hören Sie ein Lied mit dem Titel Sakit Sakit Hatiku oder Mein verletztes Herz. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Jatuh air mataku bila ku ingatmu. Ku teringat masa-masa indah denganmu. Rasa tulus cintamu pada diriku masih terasa di hatiku. Kini dirimu bukanlah milikku lagi. Berakhir sudah cintaku dengan dirimu. Kau memilih dirinya bukan diriku. Sakit, sakit hatiku.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.